Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Dr. Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der Anästhesie und Intensivmedizin am AKH in Wien, an der MedUni Wien. Und ich habe heute zwei Gäste bei mir, die vielleicht schon bekannt vorkommen. Das ist einmal mein sehr geschätzter Kollege Dr. Carlo Martin, ebenfalls Assistenzarzt an der gleichen Klinik, und Dr. Lukas Infanger, Facharzt an derselben Abteilung. Heute reden wir über ein Paper, wo speziell um PPSB im Trauma geht. Jetzt denkt sich der eine Zuhörer, Zuhörerin vielleicht, da gab es ja schon mal eine Folge dazu. Das stimmt sozusagen, mit Dr. Herbert Schöchel haben wir bereits ein bisschen über die trauma-induzierte Koagulopathie geredet. Da wurde auch dieses Paper sozusagen kurz angerissen und es freut mich, dass wir heute vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und uns dieses Paper ein bisschen genauer anschauen. Und mit diesen Worten darf ich an dich, Lukas, weitergeben, weil du tust uns einmal sozusagen dieses Paper vorstellen.
Cool. Keith, vielen Dank für den Intro und für das Vorstellen. Und ich finde auch, wir haben ein bisschen diskutiert, ist das jetzt ein Paper, das man tatsächlich nochmal bespricht oder das man nochmal anreißt, obwohl manche Dinge davon schon ein bisschen besprochen worden sind. Und wir haben gesagt, ja, das ist so interessant und so relevant für uns, dass wir uns das auch en Detail anschauen möchten. Und wie heißt das Paper jetzt, beziehungsweise worum geht's? Also ganz konkret, wir besprechen das Efficacy and Safety of Early Administration of 4-Factor Prothrombin Complex Concentrate in Patients with Trauma at Risk of Massive Transfusion. Und dass man nicht so einen Zungenbrecher da hier runter spulen muss, für den ich natürlich nie geübt habe, kann man es auch noch zusammenfassen unter der ProCoag Randomized Clinical Trial. Und das ist letztes Jahr, 2023, haben noch 2024, genau, im März 2023 im JAMA erschienen. Worum geht's in dem Paper, wenn man die Eckdaten umreißt? Also prinzipiell geht's um die Wirksamkeit beziehungsweise auch Sicherheit von 4-Faktoren-Konzentraten bei Traumapatienten, vor allem bei Traumapatienten oder bei Traumapatienten, die so schwer verletzt sind, dass sie ein hohes Risiko für eine Massivtransfusion haben. Und die haben sich, die Autoren dieser Studie, über 4 Jahre Patientinnen aus Traumazentren der Kategorie Level 1 in Frankreich, also spezialisierte Traumazentren, angeschaut und haben in diesen Traumazentren rekrutiert. Wie haben sie das durchgeführt? Wie haben sie sich das angeschaut, indem sie die intravenöse Verabreichung von 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht vom 4-Faktor PCC gegen 1 Milliliter pro Kilogramm Placebo verglichen haben. Wie gesagt, bei Patientinnen, die schwer verletzt waren, die einen hohen Injury Severity Score hatten und die vor allem eben, da kommen wir nachher noch dazu, ein hohes Risiko hatten, eine Massivtransfusion zu erleiden. Und der Primary Outcome dieser Studie war die 24 Stunden Verabreichung von Blutprodukten, also der Blutproduktkonsum sozusagen. Und in den Secondary Outcomes wurden unter anderem die arteriellen und venösen thromboembolischen Ereignisse angeschaut. Wenn man sich das Ergebnis dann anschaut, sieht man, dass die viele, viele Patienten gescreent haben, also mehr als 4000, schlussendlich aber 327 randomisieren konnten und noch ein bisschen weniger analysieren, mit einer recht guten gleichmäßigen Verteilung in der PCC- und Placebo-Gruppe, mit überraschend für mich zumindest jungen Patienten, also im Durchschnitt 39 Jahre alt, mit eben einem hohen Injury Severity Score, also 36, also durchaus eben schwer verletzte Patienten, die präklinisch auch in aller Regel schon Blut verloren haben, weil sie oft mit einem niedrigen systolischen Blutdruck und einem Laktat, einem relevant messbaren Laktat in den Schockraum bzw. in den Krankenhäusern gekommen sind. Wenn man sich anschaut, was dann die Ergebnisse von dieser PCC-Gabe versus Placebo waren, dann ist es so, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen im 24-Stunden-Blutprodukteverbrauch gab. Dass es aber Unterschiede gab im Auftreten von thromboembolischen Ereignissen, nämlich da gab es in der 4-Faktor Prothrombinkomplex-Gruppe ein gehäuftes Auftreten von mindestens einem thromboembolischen Ereignis, nämlich 35% der Patienten in dieser Gruppe hatten das, und verglichen mit den 24% in der Placebo-Gruppe. Die Autoren in der Conclusio sagen, dass es durch die Verabreichung von den 4 PCC Konzentrat in diesem Patientenkollektiv keine signifikante Verringerung des 24-Stunden-Blutprodukteverbrauchs gab, es aber eben häufiges Auftreten von thromboembolischen Ereignissen gegeben hat. Und als Overall Conclusio sagen sie, dass diese Arbeit nicht den routinemäßigen Einsatz von 4-Faktor-PCCs bei diesem Patientenkollektiv bedeutet. Was das aber dann genau ist, werden wir uns dann sicher noch ein bisschen besprechen bzw. anschauen müssen.
Genau, ich glaube, wir sollen dieses Background-Setting uns nochmal genauer anschauen, Trauma, um was geht es da eigentlich, damit wir auch diese Ergebnisse vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und Carlo, ich glaube, da hast du sozusagen ein paar Wörter für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, vielen Dank, Keith. Schwere Blutungen bei polytraumatisierten Patienten setzen uns als Kliniker häufiger vor große Herausforderungen. Und hier ist nicht nur die Blutung direkt, sondern auch die traumainduzierte Koagulopathie ein ganz großer Treiber von der Mortalität. Die Blutung ist nach dem Schädel-Hirntrauma die zweithäufigste Todesursache in diesem Patientenkollektiv. Und wenn wir uns die Daten über die Zeit anschauen, sind wir im Management der Blutung schon deutlich besser geworden. Wir können sowohl chirurgische Maßnahmen setzen als auch pharmakologische Maßnahmen. Ich möchte hier nur ganz kurz an die Tranexamsäure erinnern. Und auch bei der Tranexamsäure gilt, wir müssen schnell handeln, weil wann versterben uns die Traumapatienten vor allen Dingen innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden? Und da, glaube ich, war auch die Idee der Autoren dieser Studie, dass man sagt, wir geben PPSB. PPSB heizt die plasmatische Gerinnung an, wenn ich das so salopp formulieren darf. Das sind die Faktoren 2, 7, 9 und 10. Und die gemeinsame Endstrecke von der plasmatischen Gerinnung ist dann die Thrombinbildung. Und mit diesem Thrombinburst, den wir durch die PPSB-Gabe begünstigen, haben wir dann auch vermehrtes Clotting. Also wir unterstützen quasi die Blutgerinnung. Und die Autoren haben das nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern es gibt in der Literatur Hinweise darauf, dass eine frühzeitige PPSB-Gabe in diesem Traumakollektiv den Blutprodukteverbrauch drastisch reduzieren kann oder zumindest signifikant reduzieren kann. Und die Autoren wollten genau das. Sie wollten sich die frühzeitige PPSB-Gabe bei traumatisierten, schwer traumatisierten Patienten strukturiert untersuchen.
Und ich glaube, wenn wir über dieses Paper reden wollen, müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer die Methodik anschauen. Und da sind mir zwei Definitionen wichtig. Und das ist einmal, was ist die Massivtransfusion und was ist das Massivtransfusionsrisiko? Weil ich glaube, auch das muss man einfach mal definiert haben, damit man das versteht, was die dabei meinen. Das Massivtransfusionsrisiko wird in dieser Studie definiert durch entweder die klinische Einschätzung vom behandelnden Arzt oder Ärztin, die sagt, ich glaube, der braucht viele Blutprodukte, oder definiert durch eine Gabe eines Blutproduktes noch prähospital, respektive eine Stunde nach Aufnahme, und ein ABC-Score von über 2. Was ist jetzt ABC-Score? Es geht mal nicht um Airway, Breathing und Circulation. ABC-Score steht in diesem Sinne für Assessment of Blood Consumption und sozusagen in diesem Score ist zusammengefasst Blutdruck, Herzfrequenz, einen positiven FAST, Ultraschalluntersuchung und Penetrating Torso Injury. Und die definieren sozusagen Massivtransfusionsrisiko, wenn du in diesem Score 2 Punkte hast und eben, wie gesagt, ein Blutprodukt prähospital oder innerhalb der ersten Stunde bekommen hast. Das ist dieses Risiko wie ist die Massivtransfusion per se definiert? Da sagen die entweder 3 Blutprodukte innerhalb der ersten Stunde, respektive 10 Blutprodukte innerhalb der ersten 24 Stunden. Ich hoffe, damit konnte ich sozusagen ein bisschen erläutern, okay, was heißen diese Begriffe eigentlich, ja? Ansonsten einfach die Studie anschauen, wenn man das auch nochmal so Text vor den Augen braucht, dann hat man sicherlich drin. Genau, Lukas, jetzt ist es aber so, dass die Patienten, Patientinnen natürlich nicht nur mit PPSB therapiert wurden, sondern auch das Traumamanagement per se, glaube ich, muss man einmal erläutern, damit wir wissen, wie diese Patientinnen eigentlich therapiert wurden.
Voll, also ich finde das gut, wie du das umrissen hast, also da gibt es in dieser Studie gibt es ein paar Dinge, die sind bis zum gewissen Grad subjektiv. Also wie du gesagt hast, da gab es Kliniker, die haben Einschätzungen subjektiv treffen müssen, ob ein Patient Produkte braucht oder brauchen wird, viele brauchen wird, und dann hat das zu einer Konsequenz in der Studie geführt. Andersrum aber haben natürlich die Autoren unterstrichen, dass sie selbstverständlich anhand der aktuellen Leitlinie für die Traumaversorgung von Patienten bzw. für die Behandlung von schweren Blutungen gehandelt haben. Das heißt, sie haben den Patienten Tranexamsäure gegeben, sie haben ihnen das erste Gramm innerhalb von 3 Stunden gegeben, sie haben ihnen einen Bolus, also einen Perfusor nach dem Bolus über 8 Stunden gegeben. Sie haben natürlich versucht, eine Early Damage Control Surgery zu machen, das heißt Blutungsquelle identifizieren, Major Bleeding, Hauptblutungsquelle auch zu sanieren, operativ oder interventionell. Und sie haben Fibrinogen verabreicht, wenn die Patienten, vor allem wenn die Patienten unter 1,5 Gramm pro Liter Fibrinogen im Bluttest hatten, aber auch wenn sie zum Beispiel in der Viskoelastik einen Fibrinogenmangel bzw. Dysfunktionalität gesehen haben. Detto haben sie sich um die Plättchen, Thrombozyten, also Gedanken gemacht, das ist ein Minimum von 50 Gigapoliter, also 5 mal 10 hoch 9 pro Liter Thrombozyten versucht als Level zu halten. Ein bisschen speziell wird es natürlich bei den Blood Samples. Sie haben immer wiederholt serielle Blutuntersuchungen gemacht, um sich das Ganze auch anzuschauen. Viskoelastik war keine garantierte Untersuchung, sondern die wurde gemacht, wenn available.
Und das ist ja bei uns in der Klinik zumindest der Standard. Also wir versuchen schon sozusagen unsere Gerinnungstherapie zielgerichtet zu gestalten, und da ist sicherlich die Viskoelastik ein grundlegender Stein, um dies durchzuführen.
Sie bietet halt vor allem genau in diesem Setting diese schnellen Umlaufzeiten. Also das ist ja genau das, wo wir bei aller Diskussion über die Viskoelastik, eine Sache kann man sagen, dass man in aller Regel schneller ist, als das in ein Labor zu schicken, auch wenn man große, gut ausgeprägte Laborstraßen und schnelle, qualitätsgesicherte Abläufe in der Labormedizin hat. Die Point-of-Care-Diagnostik ist jedenfalls in diesen Umlaufzeiten schneller, und dadurch erübrigt sich dann sehr häufig, Gott sei Dank, im klinischen Alltag und auch entsprechend den Leitlinien die Frage, ob man irgendetwas blind geben muss, sondern man hat dann nach kurzer Zeit zumindest erste Hinweise, um seine Gerinnungstherapie zielgerichtet zu gestalten.
Du hast in der Anleitung hast du die Patientinnen-Charakteristik schon ein bisschen erwähnt gehabt, also das mediane Alter bei 39, ein ISS-Score von 36, 80% stumpfes Trauma, 27% hatten eine Transfusion über 10 Einheiten, 4,6 Millimol pro Liter Aufnahmelaktat, also grundsätzlich halt wirklich ein krankes Patientenkollektiv. Vielleicht auch da nochmal zu erwähnen, zwischen den zwei Gruppen gab es ein bisschen einen Unterschied im Prozentsatz der Tranexamsäuregabe. Sozusagen in der Placebo-Gruppe wurde ein bisschen mehr Tranexamsäure gegeben als in der 4-Faktor-PCC-Gruppe, was natürlich ein bisschen die Ergebnisse verfälschen kann. Ich glaube, nichtsdestotrotz kann man das aber trotzdem so hinnehmen, zu sagen, man muss eher vorsichtig sein mit dem PPSB, wenn man sich beim traumatisierten Patienten, Patientin befindet.
Ich glaube, ja, also vorsichtig ist vorsichtig ist immer gut in der klinischen Medizin, insbesondere wenn man versucht, reflektiert zu arbeiten und das auf einem hohen Niveau zu machen. Man kann das jetzt, dass eine Gruppe, also die Placebo-Gruppe beispielsweise mehr Tranexamsäure bekommen, kann man natürlich jetzt in zwei Richtungen versuchen zu interpretieren. Da kann man jetzt sagen, sogar obwohl eine Gruppe mehr Tranexamsäure bekommen hat, hatten die weniger thromboembolische Ereignisse. Auch wenn man jetzt natürlich schon gesehen hat, die Tranexamsäure und die Thromboembolie, das ist wahrscheinlich nicht das größte Problem, beziehungsweise das größte Risiko oder vielleicht auch keines. Aber das kann man natürlich so hin interpretieren. Man könnte das auch in die andere Richtung sagen und sagen, ja, die haben weniger in der PPSB-Gruppe an Tranexamsäure bekommen. Das verfälscht jetzt die Blutprodukte Bedarf zwischen diesen beiden Gruppen. Also eben, da bleibt natürlich Interpretationsspielraum bis zu einem gewissen Grad und ist sicher auch einer der Gründe, warum dieses Trial bzw. Studie intensiv diskutiert wurde.
Ich finde bei den Ergebnissen auch noch sehr spannend, Was du vorher angesprochen hast, Kies, die Einschätzung, ob ein Patient oder eine Patientin eine Massentransfusion braucht. Einmal anhand des Scores oder aber anhand der klinischen Einschätzung oder beziehungsweise des klinischen Bauchgefühls. Und wenn man sich da die Daten anschaut, hatten 50% der Patienten in beiden Gruppen etwa einen ABC-Score von größer 2, also einen Hinweis darauf, dass es eine Massentransfusion geben wird. Und bei den anderen 50% war es, wie gesagt, nur die klinische Einschätzung der behandelten Ärzte und Ärztinnen. Und dann muss man auch noch auf einen sehr spannenden Punkt eingehen. Die Autoren der Studie haben auch noch die trauma-induzierte Koagulatie definiert, und zwar über die Prothrombin-Ratio. Und die haben gesagt, ab einer Prothrombin-Ratio von größer 1,2 hat man eine leichte trauma-induzierte Koagulatie und ab größer 1,5 hat man eine schwere trauma-induzierte Koagulatie. Und vor allen Dingen in diesem Patientenkollektiv hat die Gabe von PPSB nachher auch zu mehr Thrombosen geführt. Ich finde, das ist eine sehr spannende Erkenntnis eigentlich.
Ja, das wurde auch schon in der Folge im Herbert Schürrle über die TIC eben angesprochen, dass in dieser Situation der erhöhten Thrombinproduktion, also im Trauma, dass da ein Medikament, was ebenfalls diese Thrombinproduktion fördert, da eher Vorsicht zu walten ist. Und ich mag da nochmal an unseren sehr geschätzten Kollegen, den Martin Spiral, zurück erinnern, der eben auch immer gesagt hat, das Zitat kommt nicht von ihm, muss man auch dazu sagen, aber er hat es immer bei mir zumindest propagiert, in the 21st century, patients are more likely to clot to death than to bleed to death. Und auch eben in diesem Setting, ein relevantes Thema, was man vielleicht gar nicht so bedenkt, weil der Traumapatient, Patientin kommt rein und man denkt natürlich immer zuerst an die Blutung, aber nach der Blutung hört es auf und dann kommt vielleicht die Thrombose.
Ja, und ich finde auch hier nochmal, also habe ich jetzt mitgenommen aus dem Paper, die Gerinnung ist komplex und es ist ein großes Zusammenspiel zwischen pro- und antikoagulatorischen Faktoren. Und wenn wir das eine substituieren, dann machen wir vielleicht das andere schlechter. Und ich glaube, dazu hast du ja auch schon ein bisschen was geforscht, Lukas. Wie siehst du das?
Also eben, da geht es nicht nur um meine Forschung, das ist generell, also wenn man die Literatur anschaut, wir wissen, der Kies hat es gesagt, du hast es gesagt, dass die Gerinnung ist mehr als der INR. Die Gerinnung ist vor allem in so komplexen Situationen, wo wir Gerinnungsaktivierung haben, wo wir Trauma haben, mehr als einzelne Laborparameter. Und da spielen sich Dinge ab, die wir mit Standard-Bluttests, aber teilweise auch mit der Viskoelastik, nicht ideal abbilden können oder vielleicht auch gar nicht abbilden können, sondern wo man tatsächlich, wie der Keith gesagt hat, einfach ein bisschen differenziert denken muss und teils auch versuchen muss, vielleicht neue Tests zu etablieren, sich aber auf jeden Fall in die Literatur ein bisschen einlesen muss. Wir haben die Thrombin-Generation, wie der Dr. Schöchel das ja sehr ausführlich und super besprochen hat. Und wir wissen, dass beispielsweise Medikamente wie die Vierfaktorkonzentrate das auch steigern könnten, dass das aber schwer abzubilden ist. Und da muss man differenziert arbeiten und nicht nur die Blutung, und das finde ich einen sehr coolen Satz, im Fokus haben beim Traumapatienten.
Jetzt ist es ja trotzdem so, wir müssen klinische Entscheidungen treffen und können im Trauma oder im Traumasetting dann nicht lange diskutieren, leider. Und ich möchte dich sozusagen, du als Facharzt, in ein Fallbeispiel hereinsetzen und du hast irgendwelche jungen Assistenzärzte oder Assistenzärztinnen, die jetzt sozusagen, der Traumapatient kommt rein und schreien schon nach dem PPSB. Wie würdest du das dann handeln? Würdest du das so absegnen?
Das wie es, das weiß der Keith jetzt natürlich nicht, ich hasse Fallbeispiele, aber für diese Podcast-Folge lasse ich mich natürlich auf solche Fallbeispiele ein. Ich würde das machen, was die Leitlinien im Moment empfehlen, und da ist es ganz klar, dass wir nicht, wenn ein Patient in den Schockraum kommt, prinzipiell blind in einer fixen Dosierung einem Patienten ein Vierfaktor-Prothrombin-Komplexkonzentrat geben, sondern dass wir die Tranexamsäure verwenden, dass wir idealerweise vor allem, wenn wir einen Gerinnungsfaktor substituieren wollen, zu Beginn mit Fibrinogen arbeiten und dann im Verlauf bei gewissen Situationen beziehungsweise bei gewissen Ergebnissen in den Tests bei anders nicht zu kontrollierenden Blutungen vielleicht diese Faktorenkonzentrate anwenden können. Aber die Gabe, wie sie in diesem Paper untersucht worden ist, und ich verstehe die Untersuchung, also die Darlegung der Autoren ist logisch bis zu einem gewissen Grad, warum man das untersucht. Aber so wird man das natürlich jetzt im klinischen Alltag nicht machen. Zumindest nicht in der Regel. Wir können uns schon den Patienten vorstellen, wo wir wissen, dass der beispielsweise unter einer aktiven Vitamin-K-Antagonisten-Therapie steht und damit in den Schock kommt, der vielleicht ein Point-of-Care-Device in dem Fall für ein INR haben. Und dann könnten sich das natürlich auch wieder ganz, ganz anders darstellen. Also wie gesagt, das ist natürlich differenziert zu betrachten, aber nein, wie auch schon beim letzten Mal anhand von einzelnen Papers, wenn wir nicht die klinische Praxis und auch nicht die Empfehlungen der Leitlinien über den Haufen werfen.
Ich merke mir das mit dem Fallbeispiel. Ich überlege mir dann für nächste Folge, wenn du dann wieder dabei bist, wieder ein sehr schönes Fallbeispiel und dann schauen wir, ob du dich darauf wieder einlassen kannst.
Danke.
Ich danke euch zwei herzlich, dass ihr heute da wart und mit uns oder zusammen uns dieses Paper nochmal angeschaut haben und ein bisschen sozusagen auch die Klinik dahinter besprochen haben. Ich möchte hier nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, schreibt uns bitte an unsere E-Mail clottalk@medunivien.ac.at. Wir freuen uns auf Feedback und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder zahlreich zuhört. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke sehr.
Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.